Willkommen beim Podcast der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke, dem Podcast rund um Demokratiearbeit, politische Bildung und Engagement im Bezirk Berlin-Lichtenberg. Mein heutiger Gast ist Eva Brausner vom Projekt Elternstärken, Elternstärken von der PATG GmbH. Hallo Eva.
Hallo Jörg.
Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Elternarbeit im Kontext von Rechtsextremismus und Extremismusprävention funktioniert und wo die Herausforderungen liegen. Und für unsere Hörerinnen, was genau steckt hinter dem Projekt Elternstärken und wie würdest du in 2 oder 3 Sätzen beschreiben, was deine Kernaufgabe ist?
Ja, meine Kernaufgabe ist im Grunde genommen, dass ich mich mit Familie beschäftige und mit der Frage, was können Eltern tun oder Bezugspersonen, um ein Kind demokratisch zu erziehen? Oder was können Eltern aber auch tun, um ihrem Kind Vorurteile, Feindbilder und so weiter beizubringen? Um dieses ganze Themenfeld geht es. Was ist die Rolle da der Familie und der Eltern?
Das klingt danach, dass man für den Job, ja, für die Arbeit sehr viel Fachwissen und vor allem auch sehr viel Expertise braucht und mitbringen muss. Ja. Wie sieht denn dein Werdegang aus? Du bist ja nicht eines Tages mal wach geworden und warst dann die Beraterin meiner Elternstärken. Also wie sieht denn dein Werdegang aus und wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen?
Das hat einerseits auch biografische Ursachen. Ich war damals schon aktiv im Westen gegen die NPD. Da drohte schon der Einzug in den Landtag in NRW und da entstanden damals viele Initiativen, also auch landesweite Initiativen, um das zu verhindern. Und damit war ich bei diesem Thema angekommen und habe mich tatsächlich auch dann noch zusätzlich, bin ich ja Sozialarbeiterin, diesem Thema auch gewachsen gefühlt und hatte ein Gespür oder hatte ein Wissen schon zu dem Thema durch meine politische Arbeit damals.
Deine Arbeit ist sehr vielfältig, ja, auch wenn man bei dir auf die Webseite guckt und wir das ja auch als Fach- und Netzwerkstelle dich als Kollegin hier auch immer in verschiedensten Kontexten wahrnehmen. Du berätst, ja, du gibst Fortbildung, du sorgst dafür, dass Leute sich miteinander vernetzen. Vielleicht zum Anfang bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema der Beratung, was so, glaube ich, eine Kern- und Hauptaufgabe deiner Arbeit ist. Was sind denn so typische Themen und Fragen, mit denen Eltern zu dir ankommen und um Rat bitten? Und was sind denn so die Auslöser dafür, dass sie bei dir anklopfen?
Genau, ich berate Eltern, die deswegen zu mir kommen, weil sie von mir erwarten, dass ich mich in der extrem rechten Szene auskenne. Weil ihr Kind nämlich genau mit dieser sympathisiert oder sich da bereits organisiert hat. Das sind meine klassischen Beratungssituationen mit nicht rechten, mit demokratisch orientierten oder gesinnten Eltern, die sich erhoffen, dass ich sie darin unterstütze, ihren Sohn oder ihre Tochter wieder aus der Szene zu holen. Das ist eine meiner Säulen dieses Projektes.
Ich kann mir ja vorstellen, das ist ja oftmals nicht einfach zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich brauche jetzt Hilfe von außen, ich brauche jetzt mal jemand, der mit mir da mal gemeinsam drauf guckt. Diesen Schritt ja erstmal zu gehen, der ist recht groß, ja, für viele Menschen, glaube ich. Was sind denn da so, was nimmst du denn so wahr? Was sind denn die Auslöser dafür, dass die Eltern zu dir kommen und sagen, Frau Brausner, wir haben hier ein Problem, wir brauchen Rat und Hilfe, was können wir denn tun?
Wenn Eltern zu mir kommen, ist schon oft ganz viel passiert. Es ist immer unterschiedlich. Einige Eltern reagieren schon bei den ersten Anzeichen und holen sich Hilfe, weil sie das gar nicht aushalten, das alleine lösen zu wollen. Dann gibt es Eltern, die sehr lange warten, die vielleicht auch hoffen, dass ihr Kind über diese Gesinnung, was ja durchaus passieren kann, nicht straffällig wird, nicht gewalttätig wird und reagieren aber dann tatsächlich auch erst dann, wenn es ja meinetwegen die erste Hausdurchsuchung gibt oder wenn das Kind straffällig wird oder wirklich auch mit extrem rechten Meinungen und Kleidungen sehr offensiv auch innerhalb der Familie auftritt. Also aggressiv auftritt und Eltern anmacht, ihr habt keine Ahnung, ne, und informiert euch doch mal, ich weiß schon, wofür ich hier kämpfe. Also das sind so Punkte, wo die Eltern das Gefühl haben, ihr Kind wird ihnen immer fremder und da gibt es immer mehr Distanz zwischen Kind und Mutter meistens, sage ich jetzt mal, weil die Mütter sind diejenigen, die sich Hilfe holen. Und das ist im Grunde genommen auch eine Verzweiflungstat, sich dann auch endlich Unterstützung zu holen und dann die Erfahrung zu machen, dass sie nicht die einzigen Eltern sind, die sich da in diesem Kampf auch aufgerieben haben.
Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wenn da so verschiedene Wertekontexte in so einer Familie auf einmal aufeinandertreffen. Ja, wie hält denn dann so eine Beziehung eigentlich noch zwischen Eltern und Kindern stand? Also wenn man so ein extrem rechtes Kind hat, das auf einmal mit Ideologie zu Hause auftaucht, wie du es sagst hast, und natürlich, wie das ja bei extremen Ideologien oftmals so ist, ja auch der Meinung ist, sie sprechen die wahre Wahrheit, ja, und all die anderen sind ja die Bekloppten, sage ich mal. Also wie schafft man es, dass man trotz dieser intensiven Konflikte da so eine Beziehung zu den Kindern hält?
Im Grunde genommen beschreibst du ja die zentrale Frage, die Eltern haben. Wie schaffe ich es, den Kontakt zu meinem Kind trotz dieser doch echten krassen Wertedifferenzen nicht zu verlieren? Das ist die Frage, die alle umtreibt. Ne? Und auch die Frage, wenn ich meinem Kind was verbiete oder wenn ich zu sehr autoritär auftrete, zu streng bin, treibe ich mein Kind nicht immer mehr von mir weg? Also was ist so da diese... Was ist da ein guter Zwischenweg zwischen den Kontakt halten, also auch in das Gespräch gehen und auch zuzuhören und sich irgendwie auch nochmal anzuhören, was ist denn das der Grund, warum mein Kind jetzt auch in dieser Szene sich organisiert, aber auch einer klaren Positionierung. Also das Kind muss schon, oder das jugendliche Kind natürlich, muss mitbekommen, dass die Eltern ein ernsthaftes Problem mit dieser Gesinnung haben, weil sie genau wissen, dass das Kind Menschen pauschal abwertet oder auch beginnt, Menschen zu hassen und dann auch sehr verallgemeinernd abfällig redet, also auch mit Hass auch redet. Manche Mütter machen auch die Erfahrung, dass sie als Frauen sexistisch angegangen werden von ihren Söhnen, was eben auch mit einer extrem rechten Ideologie auch zu tun hat, dass Frauen dort abgewertet werden.
Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel nennen, bei dem eine Beratung so besonders gut lief, wenn du so zurückguckst, oder vielleicht auch rückblickend ein Beispiel, wo du sagst, okay, das hätten wir vielleicht anders machen sollen?
Ja, ich kann nur sagen, die Beratungen laufen dann gut, wenn ich das Gefühl habe, dass es zwischen den Eltern und dem jugendlichen Kind noch irgendein Beziehungsinteresse gibt. Also wenn ich höre, dass die Eltern in der Lage sind, mit dem Kind noch einigermaßen vernünftig zu sprechen. Also irgendwie auch der Jugendliche, dass den Kontakt oder die Auseinandersetzung immer auch noch mit den Eltern sucht. Also immer noch ein Interesse hat, irgendetwas von den Eltern zu diesem Thema auch zu hören. Das heißt, da sind bestimmte Rollen oder da sind bestimmte Haltungen noch nicht ganz festgefahren. Die würde ich als festgefahren bezeichnen, wenn Jugendliche so gar nichts mehr an sich rankommen lassen, den Kontakt zu den Eltern meiden, also auch überhaupt nicht mehr darüber sprechen, was sie in ihrer Freizeit machen oder wie sie ihre Wochenenden verbringen, dann ist schon tatsächlich da auch ein Graben entstanden, wo es halt schwierig ist, weil über Beratung kriege ich natürlich nicht hin, dass Jugendliche demokratischer denken, weil die sind erstmal auch überzeugt von dem, was sie tun und haben nicht das Problem, was ihre Eltern haben mit diesem, ja, mit der Art und Weise, wie sie denken.
Gibt es denn so für Eltern so auch Unterstützung, die du da irgendwie berätst? Also man kennt das ja, das ist ein anderes Feld, aber gerade so auch in der Suchtprävention oder ähnliches, dass sich dann so Angehörige von, sage ich mal, suchtkranken Menschen zusammentun so und dann in gemeinsamen Gruppen, so eine Art Selbsthilfegruppen zusammensitzen und überlegen, gibt es sowas Ähnliches in dem Feld hier auch?
Ja, das gab es lange Zeit in Lichtenberg. In Lichtenberg gab es jahrelang die Selbsthilfegruppe Eltern gegen Rechts. Und ich weiß aus meinen Einzelgesprächen mit Eltern, dass es ein großes Interesse gibt, auch mit den Betroffenen sich auszutauschen und über gemeinsame Wege auch zu gucken, wie kommt man mit dieser Situation gut klar. Das ist ein Problem, wenn Jugendliche erstmal auch in dieser Szene sind, dass es nicht so einfach ist, sie da schon wieder rauszuholen. Sie sind erstmal auch fasziniert. Und ich glaube, dass sich Eltern gegenseitig oder auch ich als Beraterin sie zumindest darin unterstützen kann, einen langen Atem zu haben, also sich auf eine längerfristige Lösung auch einzulassen und tatsächlich es auch aushalten zu müssen, dass es erstmal auch ziemliche Kontroversen gibt in der Familie. Und eher auch die Frage stellen müssen, wie reden wir miteinander? Welche Regeln gibt es auch untereinander, auch für beide Teile, für Eltern und für Jugendliche? Was dürfen Jugendliche auch so in der Form vielleicht auch nicht mehr äußern? Also absoluten Hass oder die dürfen die Eltern nicht mehr beleidigen oder dürfen mit den Eltern nicht zusammen in Thorsteiner Klamotten spazieren gehen oder in die Stadt gehen. Also solche Regeln kann man durchaus aufstellen und gleichzeitig aber auch den Versuch zu starten, immer mal wieder über das Thema zu sprechen oder auch das Thema immer mal wieder auch ruhen zu lassen, damit irgendeine Form von Normalität auch in diese Beziehung kommt. Und auch die Eltern, auch die guten Seiten, die kennen ja ihre Kinder ja doch sehr genau und wissen auch ihre Stärken auch sehr gut einzuschätzen. Also auch diese Stärken miteinander auch wieder genießen zu können, ohne dass das andere komplett unter den Tisch fällt. Das ist ja das Problem, steht ja zwischen Eltern und Jugendlichen, aber kann auch mal kurzfristig unter den Tisch fallen. Dann wird heute halt über dem Tisch die Pizza gegessen.
Du hast gesagt, das ist ja ein sehr langfristiger Prozess. Es ist ja nicht von heute auf morgen, man führt jetzt ein Gespräch und danach verabschiedet sich das Kind jetzt aus der Szene, sondern du begleitest ja die Eltern da, glaube ich, auch sehr lange und sehr intensiv in diesem Prozess. Wenn du mal so zurückguckst auf all die Jahre, die du das schon machst, würdest du sagen, wenn du Wirkungs- und Effekt von deiner Arbeit sagen würdest, ist das sehr oft erfolgreich oder scheitern leider Eltern mit ihrem Wunsch, da ihr Kind aus der Szene rauszuholen sehr oft? Oder wie läuft sich das denn aus meistens?
Ja, leider kriege ich das Resultat meiner Beratung nur sehr wenig mit. Ich begleite Eltern eher selten längerfristig, sondern oft ist es das, was Eltern suchen bei mir. Sie wollen im Grunde genommen in dem, was sie schon lange tun oder auch richtig tun oder richtig machen, eigentlich auch oft nur so eine Bestätigung haben. Und dann ist auch schon wieder gut. Also es ist selten, dass Eltern, das erlebe nicht nur ich, sondern auch meine anderen KollegInnen, denen reicht das, wenn sie einmal eine Einmalberatung haben. Und wir haben auch dieses Konzept der Einmalberatung darum auch entwickelt. Ne? Oder auch 2-3 Mal, manchmal auch face-to-face, also wirklich dann auch im Büro. Das kommt alles vor. Also ja.
Neben Eltern berätst du ja auch Fachkräfte sehr oft. Also du kriegst ja sicherlich auch Anfragen von Leuten aus Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, Kitas, ja. Ich habe mal so überlegt, so ein Beratungsbeispiel könnte ja so sein. Eine pädagogische Einrichtung tritt an dich heran, weil da die Standards des zwischenmenschlichen Miteinanders nicht so sind, wie sie sein sollten. Ja, weil auf einmal Eltern kommen, die Vorurteile äußern, die sich rassistisch äußern, die sich diskriminierend äußern gegenüber anderen Kindern oder auch andere Eltern. Ja, und dadurch ja auch andere Eltern oder Kinder da einschüchtern in dieser Einrichtung. Ja. Was würdest du den Fachkräften raten, die vielleicht auf dieses Phänomen gucken und da nicht in erster Idee sofort eine Idee haben, wie sie da irgendwie rangehen können?
Ja, sie müssen natürlich das Thema ernst nehmen. Also sobald es den ersten diskriminierenden Spruch gibt, also auch im Beisein von Betroffenen, also von diskriminierungserfahrenen Personen, sind Fachkräfte tatsächlich verpflichtet zu handeln. Sie dürfen das nicht so stehen lassen und dürfen Personen da nicht alleine lassen. Sondern sie sind verpflichtet, im Sinne der Würde des Menschen zu handeln oder der Gleichwertigkeit und müssen dafür sorgen, dass die Orte, wo Eltern aufeinandertreffen oder unterschiedliche Personen eine Einrichtung wie eine Kita oder Kindertagespflege oder ein Familienzentrum nutzen, müssen dafür sorgen, dass dieser Raum ein demokratischer bleibt. Demokratisch bedeutet in dem Sinne, dass ein Respekt erwartet wird von den Fachkräften, von den Eltern, auch den Kindern oder Jugendlichen. Es wird der Respekt vor Unterschieden erwartet, weil ich stehe hinter einem Konzept der Vielfalt und des Rechts eines jeden Kindes oder Jugendlichen auf Teilhabe, also auf Dasein und auch wirklich ungestört Dasein. Ich brauche einen sicheren Ort. Ich möchte diesen Ort betreten und dazugehören, wie ich bin. Also auch nicht damit rechnen zu müssen, dass hier Übergriffe, Diskriminierungen ja nur zögerlich beantwortet werden oder gar nicht, ne, sondern ich weiß, ich bekomme hier den Schutz vor Abwertung, vor Entwürdigung, vor Ausgrenzung. Und das ist eine Gratwanderung, allen da gerecht zu werden, also auch diejenigen nicht vor die Tür zu setzen, die das Problem sind, nämlich die eben genau, wie du sagst, mit Ressentiments oder Vorurteilen da aufwarten. Auch mit denen möchte ich ja gerne auch weiterarbeiten, weil ich vielleicht auch ein Interesse habe, dass das Kind weiter die Einrichtung besucht, weil ich merke, es tut ihm gut. Das heißt, es braucht beides. Es braucht eine Anerkennung der Rolle der Eltern, eine Anerkennung und auch für das, was sie tun für ihr Kind. Und andererseits braucht es eine klare Positionierung und eine Delegitimierung von diffamierenden Verhaltensweisen, verletzenden Verhaltensweisen von Eltern gegenüber Eltern oder auch gegenüber Kindern.
Das ist ja so, was du beschrieben hast, das ploppt ja so auf, man nimmt das so mit, jemand kommt dahin, macht da so einen Spruch in so einer Einrichtung, sowas Ähnliches. Manchmal passiert aber auch, dass diejenigen, die diese Sprüche machen, ganz verfestigt selber in der extrem rechten Szene sind. Ja, das weiß man, das sieht man, weil sie sich so kleiden, weil sie sich schon öfters so geäußert haben. Vielleicht weiß man das auch über die Kontakte im Viertel von anderen Eltern, dass die Leute dort in der extrem rechten Szene unterwegs ist. Und manchmal kriegt man ja auch als Pädagoge damit, dass die Erziehungsweise der Eltern ja die Bedürfnisse und Rechte des Kindes extrem beeinträchtigen. Mhm. Was kann man denn da tun als Fachkraft?
Ja, da haben wir natürlich ein Dilemma. Hier sind, sag ich auch mal, die Grenzen des verbalen Engagements, also Eltern für meine Konzepte, für meine schönen Werte und Ziele zu gewinnen, dass das wahrscheinlich, wenn wir es mit überzeugten Personen zu tun haben, doch ganz schön an ihnen abprallen wird, weil die haben ja ein ganz anderes Ziel. Ja, das Ziel, das Kind im Sinne eines, einer homogenen Volksgemeinschaft zu erziehen. Das hat ja damit einhergehend auch die Gleichwertigkeit von Menschen auch abzulehnen. Also es geht ja hier um eine Gemeinschaft, die hier entstehen soll, wo Menschen, queere Menschen, wo Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Grunde genommen keinen Platz haben und keine Rechte mehr haben sollen, also wirklich auch vertrieben werden sollen. Und das Kind soll im Grunde genommen ja auch laut dieser Ideologie den Kampf der Eltern an der Stelle auch fortsetzen. Also hat da wenig Spielräume, selber eigene Wege oder eine eigene Individualität auch zu entwickeln und eigene Bedürfnisse auf Entfaltung zu leben. Also Kinder werden in dieser Szene systematisch ihrer Individualität beraubt, behaupte ich, und werden auch systematisch zu ausgrenzenden Verhaltensweisen erzogen. Das heißt, wir haben es hier mit Kindern zu tun, die auch Kinder diskriminieren. Aber zurück zu deiner Frage, wie arbeite ich mit den Eltern? Der Impuls einiger Fachkräfte ist oft der, dann kündige ich den. Die haben ja den Vertrag unterschrieben, also müssen die sich jetzt hier auch an dem orientieren. Ne? Dem würde ich jetzt erstmal widersprechen, auch wenn ich das als einen Weg, als einen möglichen Weg durchaus in bestimmten Fällen auch akzeptieren würde oder auch irgendwie auch mitgehen könnte. Aber zunächst mal ist es das Ziel, glaube ich, von vielen, die Eltern zu halten, weil man nicht möchte, dass das Kind ausschließlich in einer extrem rechten Familie erzogen wird, sondern auch ganz wichtig ist für das Kind, dass es Verhaltensalternativen mitbekommt, dass es einen Ort mitbekommt, wo es vielleicht ein bisschen freier sich verhalten und bewegen kann. Das heißt, ich treffe mit den Eltern eine Vereinbarung. Solange ihr Kind, und wir machen hier uns richtig Gedanken, dass es ihrem Kind hier gut geht, genauso wie sie das tun, ja klar, auf ihre Weise, aber erstmal haben wir beide ein Interesse, dass es ihrem Kind gut tut. Und darum erwarte ich von ihnen, dass sie die Politik hier erstmal auch ein Stück weit raushalten, weil wir bringen ihr Kind in so einen Konflikt zwischen ihren Erwartungen und unseren Erwartungen. Und können wir uns darauf einigen, dass wir erstmal auch ihr Kind so lassen, wie es ist hier in der Einrichtung? Und klar gibt es auch ganz klare Erwartungen. Sobald ich merke, da ist Gewalt im Spiel in der Familie, das Kind kommt mit einer Hasskappe, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, in die Einrichtung, muss ich natürlich auch im Sinne des Kinderschutzes handeln. Und den Eltern deutlich machen, dass jegliche Form von Ungleichwertigkeitsideologien, die sie ihrem Kind vermitteln, dass das erstmal hier unterbleiben muss. Weil ich ja für alle Kinder hier eine Verantwortung habe und für den Schutz aller Kinder stehe. Und ich nicht will, dass das Kind, also ihr Kind, immer wieder hier aneckt, ne, und sich möglicherweise auch zum Außenseiterin entwickeln kann, wenn es ständig hier von ihnen auch so dahin befördert wird, Kinder zu drangsalieren. Und da hoffe ich, dass es mit Regeln und mit Absprachen möglich ist. Absprachen, Regeln, das ist natürlich immer auch abhängig davon, ob die Eltern das auch irgendwie mitmachen und auch keinen Bock mehr haben, vielleicht auch auf den Konflikt mit mir, vielleicht als nächstes auch mit der Leitung, wenn sie nicht das tun, was ich erwarte von ihnen. Aber diese Regeln und diese Vereinbarungen müssen im Grunde genommen dann auch immer mal wieder überprüft werden. Hören die Eltern auf, ihr Kind zu bedrohen, zu drangsalieren und zu zwingen, in einer ganz bestimmten Art und Weise sich zu verhalten, also nicht mit allen Kindern spielen zu dürfen? Hören sie auf den Druck, hören sie mit dem Druck auf, also hören sie auf, ihr Kind immer wieder mit Angst auszustatten, Angst vor anderen, ne? Das muss überprüft werden und muss möglicherweise dann, wenn das nicht aufhört, ins Jugendamt getragen werden.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn du in solche Einrichtungen kommst und da beraten wirst oder auch Eltern berätst, dass du auch manchmal auf Widerstände triffst. Dass oftmals Dinge, die du dort empfehlst oder rätst, sage ich mal, nicht das ist, was man gerne hören möchte. Ja? Also auch Widerstand gegen dem, was du empfiehlst. Wie gehst du damit um? Was machst du dann damit?
Meinst du Widerstände von Fachkräften?
Ja.
Naja, ich bin natürlich in der guten Situation, dass die Fachkräfte in der Regel freiwillig zu mir kommen. Also schon durchaus das Problem erkannt haben. Viele kommen aber auch, weil sie vorbereitet sein möchten und merken vielleicht auch hinterher erst nach der Fortbildung, oh, da habe ich vielleicht das ein oder andere übersehen oder auch ein bisschen weggeguckt oder auch ein bisschen verharmlost. Das kann ja alles sein, aber entscheidend ist ja, dass viele mittlerweile auch eine Verantwortung übernehmen und tatsächlich einer Situation sich auch gewachsen fühlen möchten. Also das heißt, Fachkräfte möchten in Bezug auf das Thema auch irgendwie sprechfähig werden. Also auch wissen, was können sie dem entgegensetzen? Wie argumentieren sie mit Eltern oder wie begründen sie auch ihre Intervention? Ich möchte nicht, dass sie ihrem Kind sagen, dass es nicht mit allen Kindern spielen darf. Das ist nicht gut für ihr Kind. Es würde ihrer Entwicklung, seiner Entwicklung schaden, wenn wir ihm jetzt hier, wenn wir es zwingen würden. Also Kinder abzulehnen oder Kinder lernen zu hassen. Das sind alles Dinge, wie vermittle ich es Eltern und gleichzeitig versuche, den Kontakt zu den Eltern auch wieder herzustellen. Also auch durchaus sagen kann, was Eltern auch Gutes für ihr Kind tun. Oder dass man doch ein großes Interesse hat, im Sinne des Kindes gut zu kooperieren. Ja, es gibt natürlich auch Fachkräfte, die Diskriminierung vielleicht in der Form nicht so wahrnehmen wollen und auch sehr empfindlich darauf reagieren, wenn ihnen unterstellt wird, dass sie selber auch diskriminieren könnten oder Vorurteile haben oder Kinder doch ein bisschen ungleich behandeln. Das ist schmerzhaft, das kränkt, das verstehe ich auch. Das würde mir genauso gehen, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werden würde, wenn ich ein Wort benutze, was man vielleicht heute was vielleicht nicht mehr okay ist oder was Menschen kränkt, dann ist das natürlich ein Weg, auf den sich Fachkräfte machen, das auch erstmal anzunehmen und genau zu gucken, welcher Anteil ist da richtig an der Kritik, wenn mir unterstellt wird, ich bin rassistisch und wie weit muss ich da auch genau hinhören und genau wissen, warum sagt mir das eine Person, was hat sie gerade erlebt, was habe ich da möglicherweise auch nochmal zu reflektieren an meinen Bildern über Menschen. Klar, Rassismus macht auch vor Fachkräften nicht Halt.
Du hast schon gerade gesagt, Fortbildung ist so ein Teil. Ja, jemand kommt aus der Fortbildung. Fortbildung ist ja auch neben der Beratung, die du machst, ja ein großer Teil deiner Arbeit, ein großer anderer Teil deiner Arbeit. Wenn du so Fortbildung machst, ja, wie gestaltet sich das? Kannst du für die Zuhörerinnen mal erklären, welche typischen Formate du die anbindest und welche Inhalte da so eine Rolle spielen bei den ganzen Sachen?
Ja, gerne. Es ist so, dass ich sehr dialogisch arbeite. Ich arbeite sehr mit dem, was Fachkräfte an Themen, an Situationen, an Konfliktsituationen oder auch an diskriminierenden Situationen mitbringen. Sei es auf Elternebene, das, was sie über Eltern erleben oder auch über die Kinder auch erleben. Das, wenn Kinder diskriminieren aufgrund eines Merkmals ihrer Person, ne? Ich spiele nicht mit dir, du bist ein Mädchen, du bist doof oder ich lade kein behindertes Kind zu meinem Geburtstag ein. Das sind ja so Bilder, mit denen Kinder auch kommen. Ja, in den Fortbildungen geht es genau um diese Analyse der Situation, wo nicht immer unbedingt schon klar ist, wo der Hase langläuft. Also es braucht dieses Überlegen und da kommen auch meistens sehr viele Aspekte zusammen, um eine Situation auch befriedigend zu einschätzen zu können, um daraus auch verantwortbare Lösungen zu entwickeln. Dann geht es darum, im zweiten Schritt nochmal zu gucken, was legitimiert mein Handeln? Weil es ist ja so, wenn ich rassistische oder queerfeindliche Sprüche höre oder antisemitische Sprüche, dann ist es ja so, dass ich da ja eine Grenze ziehe. Das heißt, ich schränke auch eine Meinung ein, wenn ich Eltern vermittle, dass ich diese Art von Verletzung oder diese Art von Sprüchen oder Meinungen, ne, wie auch immer man sie nennt, nicht mehr hören möchte hier. Und darum geht es. Es geht darum, sich klarzumachen, dass auch Meinungsfreiheit nicht bedeutet, ich darf jemanden beliebig diskriminieren, sondern ich stehe hier, und darum sind für mich auch die rechtlich-moralischen Grundlagen so wichtig. Ich stehe hier dafür, dass die Würde des Menschen hier nicht verletzt wird. Und ich stehe auch dafür, dass, das ist das SGB 8, wo ja ganz viele Kinderrechte auch Einzug gehalten haben. Ich stehe dafür, dass Kinder in ihrer Vielfalt wertgeschätzt werden. Und kein Kind aufgrund eines persönlichen Identitätsmerkmals, Hautton, Religion oder auch, wenn ich als Kind in einer Regenbogenfamilie aufwachse oder mich nicht als weder als Mädchen sehe noch als Junge, ne? Also mich wirklich irgendwie ganz neu definieren möchte als Kind, dass dieser Wunsch auf, mich selber zu entwerfen, ne? Also noch ganz andere Rollen auszuprobieren, mich auszuprobieren, dass dieser Weg auch für Kinder möglich ist. Und auf diese Rechte weise ich dann hin, nämlich das sind Kinderrechte oder das SGB 8, also Kinderrechte, SGB 8 sind beides Gesetze, die verbindlich sind und die gleichwertig sind und an denen kann ich mich gut orientieren.
Das heißt, du bist sehr stark bedarfsorientiert, ja? Also du guckst, was sind die Bedarfe vor Ort und ausgehend von den Bedarfen sozusagen läufst du dann los mit den Menschen. Das ist ich glaube, ich auch aus meiner Sicht so eigentlich das Beste, was man machen kann, bevor man da irgendwas theoretisch konstruiert, sondern ganz konkret bei den Dingen bleiben, die halt vor Ort da sind. Mit welchen Partnern arbeitest du üblicherweise in diesen Fortbildungen zusammen? Sind das so eher Schulen, Kitas oder was kann man sich da vorstellen? Wenn du so guckst, wer hat denn die meisten Beratungsbedarf oder den Fortbildungsbedarf?
Im Moment kommen viele Beratungen von Schule. Da ploppt das Thema auch schon sehr deutlich auf in Bezug auf SchülerInnen, die schon auch mal eher dazu neigen, Hitlergrüße zu zeigen oder Hakenkreuze zu malen. Das ist das, was gerade sich so ein bisschen auch stärker aufdrängt gerade. Und das kombiniert manchmal auch mit Eltern, die das Verhalten ihrer Kinder auch billigen oder unterstützen. Also sobald das Problem bei Jugendlichen oder Kindern auftritt, also oft in Grundschule schon, sind natürlich da auch die Eltern gefragt oder ist das Elterngespräch gefragt, um herauszufinden, ob Eltern hier die Problemverursacher sind, ne? Und sie da auch an der Stelle durchaus in die Pflicht genommen werden können, zu sagen, uns ist aufgefallen, dass ihr Kind hier Hakenkreuze malt. Woher hat es das? Haben sie das auch beobachtet? Ne? Und wenn Eltern dann sagen, nein, das haben wir nie ihm beigebracht, das wissen wir gar nicht, warum. Und dann kann man immer noch sagen, okay, dann beobachten wir das weiter, ob das nochmal auftritt. Ne? Ich würde ihnen auch jetzt erstmal glauben. Aber wenn Eltern das ganz klar unterstützen, dann braucht es natürlich noch mal mehr Arbeit mit den Eltern und noch mal klarere Grenzziehungen.
Ich kenne das früher aus meiner Arbeit auch, dass man öfters dann angerufen wurde, weil dann gab es dann so klassische Chats so in sozialen Medien, so WhatsApp, Telegram, was auch immer, wo die Kids dann untereinander so eine Sachen halt geteilt haben, entweder Hitlerbilder, Hakenkreuz etc. Und bei uns war immer so die erste Frage, okay, macht ihr das jetzt als Provokation, so als ob man ein Penisbild schicken würde oder steckt da vielleicht doch so mehr dahinter? In dem Fall, wenn man feststellt, es steckt doch mehr dahinter, als nur so eine reine Provokation damit umzugehen, ist ja auf einmal so ein ganzes System Schule da, ja, wo verschiedene Lehrer sind. Es gibt eine Direktion, die bestimmt, wo es lang geht in der Schule. Was würdest du, wenn du auf dieses System Schule guckst, ja, der Schule raten, sich dieses Phänomens anzunehmen? Also wie kann man das in der Schule gut bearbeiten, dass da auch alle Fachkräfte und Lehrer mitgenommen werden?
Du hast recht. Ich finde das wichtig, dass du nochmal den Aspekt der Provokation damit reinbringst, weil das macht so ein Stück weit auch das Spektrum auf, wo sich ein Jugendlicher oder noch ein Kind, wo sich das da so darin verhält. Und ne, natürlich sind die noch in der Regel nicht politisch gefestigt. Aber das ist aber unsere Chance, weil sie noch nicht gefestigt sind, da einzugreifen und zu gucken, wie können wir am besten jetzt hier auch Zugänge schaffen. Zugänge schaffen im Sinne von, du bist jetzt hier nicht der Nazi, nur weil du jetzt nur weil du jetzt ein Hakenkreuz an die Wand gemalt hast oder auf den Tisch geritzt hast. Sondern wir nehmen das erstmal trotzdem ernst. Also das Kind muss schon auch merken, dass das nicht irgendein Zeichen ist, sondern dass es ein Zeichen ist, was für ein Verbrechen steht. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Okay, es ist jetzt ein Wort, was ich jetzt mit Erwachsenen vielleicht eher so sagen würde. Mit Kindern muss man natürlich auch eine Sprache entwickeln, die ihnen vermittelt, was steckt hinter diesem Hakenkreuz. Und auch wenn es überhaupt nicht klar ist, was dahinter steckt für das Kind, so hat es dennoch eine Verantwortung dafür zu übernehmen, die ich ihm dann hier auch vermitteln würde. Also das heißt, das System Schule müsste hier gucken, wer ist zuständig, wer macht hier vielleicht gleichzeitig ein Gruppenangebot innerhalb für die Klasse, wer arbeitet tatsächlich auch jetzt zum Thema, auch wenn es erst die 5. Klasse ist, wer arbeitet jetzt zum Thema Nationalsozialismus? weil das Thema ist mit dem Hakenkreuz auf dem Tisch. Also uns wird förmlich Politik vor die Füße geworfen und es ist quasi ausgesprochen. In dem Sinne muss ich da irgendwie eine pädagogische, inhaltliche Form finden, die für dieses Alter angemessen ist. Also was kann ich Kindern natürlich auch in dem Moment zumuten, über NS zu erfahren. Aber ich glaube, es ist wichtig, da auch sie zu informieren darüber, warum eine Schule da so empfindlich oder auch empört, also bei der Empörung darf es natürlich nicht bleiben, aber warum eine Schule das erstmal auch sehr, sehr kritisch sieht und diese Symbole in der Schule keinesfalls haben möchte, nochmal. Ne?
Wir haben ja jetzt viel über Beratung und Sofortbildung gesprochen. Ich komme mal vielleicht ein bisschen zurück und stelle mal eher so eine allgemeine Frage, die uns auch hier mit der Fach- und Netzwerkstelle umtreibt, die wir auch immer hier Gästen auch fragen, die bei uns hier mit sitzen. In den letzten Jahren hören wir immer mehr Stimmen, die sagen, die sogenannten Baseballschlägerjahre seien zurück. Ja? Also man sieht es, es gibt wieder junge, extreme rechte Jugendgruppen, die unterwegs sind. Auch die Zahlen vom Register und auch der Polizei zeigen, dass es mehr Übergriffe gibt, mehr Propagandadelikte. Also eine Zeit, in der rechtsextreme Gewalt und Einschüchterung wieder sichtbar wird. Ja? Wie nimmst denn du das wahr, auch mit Blick auf deine Arbeit mit Eltern und Fachkräften? Sind die sogenannten Baseballschlägerjahre der 90er Jahre zurück?
Ja, wird immer so gesagt. Ne? Könnte ich jetzt gar nicht so bestätigen. Also was ich mitbekomme ist, dass also eine Kita-Fachfrau sagte vor kurzem, ja, wir haben diese jungen Männer bei uns in der Kita. Und dann frage ich nach, ich habe das gar nicht kapiert, wie junge Männer, was machen denn die jungen Männer bei Ihnen in der Kita? Ja, das sind Väter, ganz junge Väter. Ne, das sind möglicherweise die Söhne oder Töchter der Eltern, die damals aktiv waren in der Szene. Die haben früher zugeschlagen und sind heute Eltern geworden. Das kann ich mir bei bestimmten Biografien vorstellen, dass es da so Kontinuitäten gibt. Ja, es wird gesagt, dass die Baseballschlägerjahre wieder zurück sind. Also das ist klar, es gibt eine auf jeden Fall ziemliche enorme Gewaltbereitschaft und ein ganz schön heftiges Entstehen von Jugendgruppen, die sich dahingehend auch organisieren und in Jets auch verständigen, um dann auch Hand anzulegen und auch vor allen Dingen CSDs oder auch linke Veranstaltungen anzugreifen. Das ist deutlich spürbar.
Kriegst du das jetzt schon mit? Das ist ja eine sehr aktuelle Entwicklung, ja, das hier in Berlin seit einem Jahr, dass das irgendwie wahrnehmbar ist, ohne jetzt da datenschutzrechtlich in die Tiefe zu gehen. Spielt das eine Rolle in deiner Arbeit? Kriegst du das schon mit, dass Eltern sozusagen von Eltern der DJV, Jung und Stark und Jägerbataillon Berlin-Brandenbrücken, wie sie alle heißen, ist das schon, kommt das bei dir schon an in der Arbeit?
Ja, es kommt insofern an, als dass die Eltern auch über diese Gruppen reden. Die machen sich ja auch schlau und es gibt ja auch Jugendliche, die darüber auch sprechen und sich dann da auch ein bisschen mit brüsten, wo sie jetzt gerade so sich organisiert haben oder wessen Teil sie jetzt sind. Ne? Ja, es kommt schon hin. Aber es ist, wie gesagt, die Beratungszahlen sind sehr überschaubar. Also dass die wenigen Eltern, mit denen ich spreche, sprechen aber genau auch über diese Zusammenhänge. Das kommt an bei Eltern, ja.
Wenn du auf dieses Phänomen guckst, was bräuchte es denn aus deiner Sicht auf Seiten der Politik, ja, der Finanzierung oder gar von der Institution, damit Elternarbeit, so wie du sie machst und unterstützt, ja, im dem Bereich Demokratie, Vielfalt, Rechtsextremismus, dass das sozusagen erhalten bleibt und vor allem auch effektiver werden kann? Was brauchst du aus deiner Sicht für die nächsten Jahre?
Wenn es darum geht, auch präventiv mit Eltern zu arbeiten, sind natürlich auch Institutionen der Familienbildung, die ja auch zum Teil von Kitas gemacht wird, aber eben vor allen Dingen auch von Familienzentren, sind die ganz besonders gefragt. Also wenn wir die Erwartung haben, an Eltern Menschen demokratisch zu erziehen, ihre Kinder auch im Sinne des Grundgesetzes und der Achtung auch der Kinderrechte und der Menschenrechte, dann, finde ich, brauchen Familienzentren an der Stelle einen viel klareren Auftrag und auch eine viel bessere Ausstattung, ne? Das hören wir ja nicht zum ersten Mal, aber in dem Sinne auch, dass sie sich letztendlich politischer aufstellen müssen. Wir haben es mit einer gesellschaftlichen Situation zu tun, die viel klarere Haltungen und Antworten erfordert. Also ich muss als Fachkraft schon auch sehr viel klarer damit umgehen können und Diskriminierungen, Spaltungen, Ausgrenzungen auch wahrzunehmen oder auch wahrzunehmen, dass wir eine starke extrem rechte Partei im Bundestag sitzen haben und auch da auch Eltern auftauchen, die das mit unterstützen. Also wir sind mit Herausforderungen gerade konfrontiert, die aber auch in der politischen Arbeit oder in der Bildungsarbeit mit Eltern, die ich auch durchaus als eine politische Bildungsarbeit auch begreife, die da irgendeine Antwort finden muss. Und nicht erst dann, wenn sie sich radikalisieren, diese Eltern, wenn ich das mal jetzt so benutzen darf, es wird ja immer auch in Bezug auf Jugendliche benutzt, das Wort Radikalisierung. Auch Eltern sind schon radikalisiert oder sind da an dem Punkt. Also es geht auch um alle Eltern, die auch Teile, diese Fragmente auch einer Ideologie vertreten, die also davon ausgehen, ach, sie sind hier die Bestimmer in diesem Familienzentrum. Und alle Menschen, die nicht da, angeblich nicht dazugehören, erleben sie als Provokation oder als nicht zugehörig. Also auch mit so einem Dominanzgebaren in Einrichtungen kommen und meinen, sie könnten darüber bestimmen, wer dazugehört oder wer nicht dazugehört. Also mit einer guten Portion Rassismus oder ja. Und da anzusetzen, da würde ich doch Ansätze sehen, da Bildungsangebote zu schaffen. Also nicht im Sinne von, darum ist es ja auch ein Bildungsangebot, das gehört hier nicht hin. Ne? Klar, das machen die wenigsten, sondern in Bezug auf, ich setze mich jetzt genau mit dieser Position auseinander und hole mir da vielleicht auch Unterstützung von außen.
Du hast gesagt, Unterstützung vielleicht. Welche Empfehlung würdest du jetzt Fachkräften geben, ja, in Schulen und Kitas, die bislang vielleicht noch gar nicht so drüber nachgedacht haben und doch wenig Erfahrung haben im Kontext Elternarbeit, Demokratie und Rechtsextremismus? Also was würdest du denen empfehlen?
Naja, sie müssten sich schon schlau machen. Also alle wissen irgendwas und alle haben auch irgendwie schon mitbekommen, wo wir gerade auch gesellschaftlich sind. Ne? Also das sehen sie ja schon durchaus, was hier abgeht. Ne? Die Wahlergebnisse kennen sie und natürlich können sie sich an allen drei Fingern ausrechnen oder sehen es auch bereits, dass das Einzug hat in ihre Einrichtungen und sie auch nur ein Spiegel der Gesellschaft sind mit dem, was sie da tun und was sie erleben jeden Tag. Ne? Ja, und an der Stelle würde ich sagen, weitermachen. Also nicht das als ein EinzelkämpferInnen-Problem wahrnehmen, also nur ich sehe das Problem, sondern ich fordere jetzt hiermit auch meine KollegInnen auf und auch die Leitung, wenn das nicht schon längst passiert, sich hier zu verständigen. Also nochmal sich selber zu vergewissern, wo stehen wir eigentlich? Was sind unsere Werte, auf denen wir hier arbeiten müssen? Ich sag mal Schulgesetz, Kita-Förderungsgesetz, all die wunderbaren Grundlagen, hier das LADS, ne, das Landesantidiskriminierungsgesetz. Und wie kriegen wir eine Institution so entwickelt, dass wir uns hier gemeinsam auf eine, ja, auf einen gemeinsamen demokratischen Konsens einigen? Der müsste zwar da sein, ist er aber nicht immer. Und wie können wir uns da gegenseitig bestärken auf diskriminierende Phänomene an der Schule oder auf extrem rechte Phänomene an der Schule oder in der Einrichtung zu reagieren? Gibt es so Absprachen über Verläufe? Wer ist hier verantwortlich? Klar, sind alle verantwortlich. Wer ist vielleicht dafür zuständig, dass man so sich gemeinsam auch nochmal weiterentwickelt im Sinne von, wir wollen nicht nur reagieren, sondern wir wollen auch professionell reagieren. Also das heißt, wir gucken, dass wir gut reagieren in der Situation, also die Betroffenen von Diskriminierung gut im Blick haben, also ihre Perspektive auch sehr klar mit reinholen, weil Betroffene von Diskriminierung können mir, ich sage jetzt mal als Weiße, schon eine ganze Menge mehr sagen über das, was hier jeden Tag auch mit ihnen über Geste, Blicke, über Sprüche abläuft. Also wie kann ich das professionalisieren? Wie kriege ich das ganze Problem nochmal besser definiert in der Schule, nochmal klarer gefasst aus betroffenen Sicht? Und was bedeutet das jetzt auch für die Arbeit präventiv zu den Themen? Also nicht immer erst hinter dem ganzen Phänomen hinterherlaufen, sondern von vornherein Standards setzen im Sinne von Menschenrechtsbildung. Was ist eine Diskriminierung? Das sollen Kinder oder Jugendliche früh begreifen. Dass, was das ist und was das bedeutet und dass das ist, wenn sie das tun, Unrecht ist. Und auch vielleicht mit der Frage, wo möchtest du selber auf keinen Fall verletzt werden oder beleidigt werden? Das ist immer auch ein Angebot an alle, zu sagen, das tut weh, das will ich nicht, dass es mir passiert, also gut, dann mache ich es auch umgekehrt nicht. Also Regeln schaffen, partizipativ.
Falls jetzt Eltern zuhören sollten, die nachdenken, sich Unterstützung zu holen, was ist denn deine wichtigste Botschaft an die Eltern?
Die sollen mich anrufen. Also mich anrufen und sich auf jeden Fall Hilfe holen. Ne? Auch wenn das ein Gespräch ist, ist das auf jeden Fall immer eine kleine Hilfe. Und dann guckt man einfach weiter. Also das nicht aufbürden auf die eigenen Schultern und es als ihr Privatproblem begreifen. Weil Eltern sind heutzutage so konfrontiert mit diesem Internet, mit einem professionellen TikTok-Auftritt von extremen Rechten, dass es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist und sie nicht die alleinige Verantwortung haben, sich da zu positionieren. Klar sind sie wichtige AkteurInnen, aber nie als Einzelkampf, sondern immer auch in der Verantwortung der Schule, die einen Erziehungsauftrag hat oder auch ja vor allen Dingen der Schule oder des Sporttrainers oder Sporttrainerin, die da auch mitarbeiten muss, Kinder mit Kindern ins Gespräch zu gehen oder in die Auseinandersetzung.
Wir sind jetzt fast am Ende, Eva, hier von unserem Gespräch. Eva Prausner von Elternstarken ist bei uns. Gab es jetzt irgendwas, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, aber was dir noch wichtig ist, hier mitzuteilen?
Ich habe das Gefühl, es machen sich gerade sehr viele Fachkräfte auf den Weg und möchten sich im Team darüber verständigen, wie sie weiter gemeinsam damit umgehen. Und das macht mir, das finde ich super, das macht mir Mut. Und am liebsten komme ich in die Teams, in die Kollegien. Also Kita, also alle möglichen sozialen Träger können mich kostenlos in Berlin einladen und ja mit mir zusammen gemeinsam einen Weg entwickeln, wie sie da gut und klar sich im Sinne der Menschenrechte, der Fairness und des Respekts entwickeln möchten oder schon entwickelt sind, aber noch ein bisschen mehr wissen wollen vielleicht.
Den Kontakt zu Eva Prausner findet man auf der Webseite einfach elternstärken.de. Da gibt es auch jede Menge Materialien, der Kontakt zu dir ist da, Telefonnummer, E-Mail, alles ist da. Also wer jetzt Interesse hat, bei Eva Prausner Kontakt aufzunehmen, einfach Elternstärken in der Suchmaschine ihrer Wahl. Das finden Sie sofort. Der erste Eintrag ist dann auch immer gleich deine Webseite, die da kommt. Liebe Eva, vielen Dank für das Gespräch. Abschließend noch eine Frage. Was motiviert dich persönlich bei deiner Arbeit?
Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger am Start sozusagen. Aber was mich immer wieder total motiviert, ja, das ist einfach dieser Austausch miteinander, wo ich meinen Senf dazugebe oder meine Expertise natürlich, aber auch sehr viel Expertise aus der Praxis reinkommt, um richtig gute Wege gemeinsam zu entwickeln. Das ist auch was Kreatives, was wir dann auch zusammen tun. Und immer auch eine Ermutigung in einer Zeit, wo doch der Druck von rechts nicht ohne ist. Also wir brauchen einfach auch diesen Zusammenhang miteinander und zu wissen, wir kommen gemeinsam da gut durch und gut klar.